Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns im Podcast Mikrofa, Medienkulturen und Fantastereien. Aja und ich begrüßen euch wieder mit einem Lächeln auf den Lippen. Diesmal zum ersten Zahlenjubiläum mit der 10. Folge von Mikrofa und wir werden heute ein wenig persönlicher. Genau, hurra. Ein Grund zur Freude. Nicht der Freude, aber ein Grund zur Freude. Wir haben schon die 10. Folge erreicht und wollen euch nun die Ohren versüßen mit kurzen Schwenken aus unserem Leben, damit ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernt. Und es dreht sich heute bei uns ums Thema Spiele, die unser Leben verändert haben. Es ist für uns ein interessantes Thema gewesen, weil wir ja bekennende Nerds sind und uns sehr gut in der Videospielunterhaltung auskennen, wie ihr ja schon in vorigen Folgen gesehen habt. Möchte dieses Intro auch nicht lange hinauszögern. Wir wollen direkt ans Eingemachte gehen und deshalb leite ich weiter an Jar, der den Anfang macht und vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren möchte.
So viele Worte würde ich auch gar nicht verlieren. Ich freue mich sehr, dass wir die 10. Folge schon erreicht haben, in sogar regelmäßigen Abständen, also so wie wir uns das gewünscht haben, als wir den Podcast begonnen haben. Und ich glaube, es macht sogar mehr Spaß, als wir am Anfang erwartet haben.
Und ja, das würde ich bestätigen.
Jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht viel über Podcast-Theorie zu sprechen, aber ich glaube, langsam haben wir herausgefunden, dass Podcast ein Format ist, in dem man auch subjektiv und persönlich wird und nicht nur wissenschaftliche Fakten präsentiert, wie es am Anfang auch unser Anspruch war teilweise. Und deswegen heute ein sehr persönliches Thema, wie Jens gerade schon vorgestellt hat, und zwar Spiele, die unser Leben verändert haben. Und das erste Spiel, das ich gerne vorstellen möchte, das mein Leben tatsächlich bis heute verändert hat und einen tiefen Einschnitt in mein Leben bedeutete, das war das Spiel König der Löwen auf dem Gameboy damals. Auf meinem roten Gameboy ohne Color. Genau, das war nur die Hülle war rot, also die Plastikhülle.
Und, Moment. Du hattest nicht den klassischen grauen Gameboy als erstes?
Nee, mein erster Gameboy war der rote Gameboy tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum rot. Ich glaube, weil ich Pokémon, die rote Edition, hatte und deswegen passte der rote Gameboy dazu. Aber irgendwie habe ich alles immer sehr spät bekommen. Ich hatte auch niemals eine Super Nintendo und auch keine PlayStation und musste mir alles selbst kaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Gameboy bekommen habe. Also meine Eltern waren echt fies. Ich weiß ja, dass sie den Podcast nicht hören werden. Eigentlich kann ich jetzt über die fluchen an dieser Stelle. Aber ich meine, aus mir wurde ja trotzdem einigermaßen was. Deswegen war das okay. Also das war eigentlich so, wie wenn Leute heute jetzt keinen Fernsehen gucken dürfen oder keinen Fernseher zu Hause haben. So war meine Kindheit so ein bisschen. Ich hatte keine Konsolen. Das ist unverschämt gewesen. Aber den Gameboy, den hatte ich tatsächlich. Und ich glaube, es war ein großer Fehler, mir vorher keine Medien vorzustellen und keine Konsolen zu geben, weil ich war offenbar überfordert mit diesem Medium. Und warum König der Löwen mein Leben nachhaltig verändert hat, ist, weil ich so viel damit gespielt habe, dass ich das erste Mal, das müsste so mit 11 oder 12 Jahren gewesen sein, ich war auch ein unheimlicher Fan des Films, und ich habe, nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass meine Augen nicht mehr gut sehen. Also da wurde ich ein bisschen, also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel massiv dazu beigetragen hat, dass ich kurzsichtig wurde. Indem ich wirklich lange Sessions, wo meine Familie mit ganz viel Besuch im Wohnzimmer diskutiert hat, habe ich mich unter der Steckdose verschanzt und weil der Akku halt nicht reichte, also die Batterien, die man reingepackt hat, die haben ja nur ein paar Stunden gehalten. Und ich habe wirklich, also ich glaube, Tage durch nur dieses Spiel gespielt, weil es einfach unheimlich schwer war. Also es war auf jeden Fall viel zu schwer für einen 11- bis 13-Jährigen. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber es müsste so ungefähr das Alter sein. Und ich habe es am Ende durchgeschafft, aber zulasten meiner Gesundheit. Und ja, also ich meine, ich war unheimlicher König der Löwen-Fan. Ich kann immer noch den Film mitsprechen. Wir haben mit Freunden ein Musical geplant, diesen Film aufzuführen. Und Ich war komischerweise immer Pumba, frag mich nicht warum. Ich war gar nicht so fett. Aber der ist sehr sympathisch, ne? Lebensfreude und so.
Ja.
König der Löwen hat mein Leben zum einen versüßt und zum anderen meine Augen zerstört. Ich habe übrigens danach, als ich meiner Mutter sagte, also ich lag in der Küche in so einem Bett, weil wir halt so eine kleine Wohnung hatten und hab dann immer, also das war halt bei König der Löwen nach dem Spiel so, nachdem ich halt wochenlang dieses Spiel gespielt habe, lag ich irgendwann im Bett und hab dann die Mikrowelle war halt gegenüber von mir und man konnte halt die Marke lesen, also den Hersteller der Mikrowelle, ich weiß gar nicht, was das war. Und nachdem ich dieses Spiel wochenlang gespielt habe, habe ich zum ersten Mal auf die Mikrowelle geguckt und konnte die Schrift nicht mehr lesen. Also das war wie so ein Sehtest für mich. Mhm. Und ich weiß noch, so einen Abend, da lag ich im Bett und habe meiner Mutter gesagt, Mama, komisch, ich kann die Schrift, die auf der Mikrowelle da steht, nicht mehr lesen. Also ich konnte das lesen, aber ich kann das nicht lesen. Und dann hat sie echt, also ich glaube, keine Ahnung, sie hatte einen schlechten Tag oder so, saß sie neben mir, hat mich angeguckt und meinte, Quatsch, du kannst das lesen, schlaf gut. Und ist dann ins Bett gegangen. Ja, und eine Brille habe ich erst 2 Jahre später gekriegt. Also und da war schon minus 3 oder so. Ne? Also da war ich schon mega krass kurzsichtig. Aber ich habe auch nichts gesagt. Das war das einzige Mal, wo ich was gesagt habe oder auch gemerkt habe. Ich dachte, das wäre dann normal, weil meine Mutter meinte, das wäre normal, dass man das nicht, dass das so aussieht. Und ich dachte, es wäre einfach normal in der Klasse in der letzten Reihe nichts zu sehen. Und ich gebe König der Löwen so ein bisschen die Schuld, dass ich kurzsichtig wurde.
Ja, das ist natürlich eine sehr dramatische Geschichte. Dramatischer als meine. Weil zu dem Zeitpunkt, als du König der Löwen gespielt hast, wäre ich dann im selben Alter, da war ich schon lange Brillenträger, weil bei mir ist der Schuldige, glaube ich, dann Pumuckl auf Videokassette. Weil den habe ich immer aus Zentimeter Abstand auf einen kleinen Fernseher geguckt, im Dauerformat Videokassetten, als 6-Jähriger oder so. Wir haben uns ja lange zusammengesetzt und gegrübelt, welche Spiele wirklich Bedeutung für uns haben im Leben im Endeffekt. Und vom Namen her kann ich Gianna Sisters benennen. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein Spiel, das es mittlerweile wieder auf dem Markt gibt, namentlich zumindest. Ursprünglich war das 1987, also in meinem Geburtsjahr, veröffentlicht worden für den Commodore 64, auch genannt C64, und ja, das ist im Prinzip ein simpler Super Mario Klon gewesen. Wer also die Super Mario Brüder den ersten Teil kennt und Gianna Sisters auf dem C64 gespielt hätte, hätte bemerkt, dass der erste Level und das Spielprinzip irgendwie komplett gleich sind. Das Studio wurde damals auch verklagt von Nintendo. Ist jetzt nicht wichtig für meine Geschichte, aber finde ich sehr interessant, weil bevor ich Mario begegnet bin als Kind bewusst, bin ich den Gianna Sisters begegnet. Und deshalb war für mich das Original, das war ein tolles Prinzip, hat mich gefesselt. Und als 3-4-jähriger Knirps, der nicht lesen, nicht schreiben kann, dann aber sich vom großen Bruder abguckt, wie man so ein C64 eingabemäßig bedient, hat dann mittags oder nachmittags, wenn man mal ein bisschen Zeit hatte und allein im Zimmer war, herausgefunden, wie man so eine Diskette in den Commodore reinlegt und das Spiel zum Laufen bringt, bis man das Spiel findet, was man wollte. Dadurch habe ich auch nicht kindgerechte Spiele gespielt, sagen wir es mal so, aber Gianna Sisters war eins, was ich immer versucht habe zu finden dabei. Da wir einen riesigen Ordner hatten an C64 Floppy Disks, war das dann schwerer und führt auch immer zu einer Schwankgeschichte meiner Familie, die gerne erzählt wird, dass man normalerweise aus dem Kinderzimmer immer Geräusche gehört hat, wenn die Kinder da waren oder auch nur ich alleine im Zimmer. Weil ich nicht gerade der leiseste Genosse war. Und dann war plötzlich Stille aus dem Zimmer zu vernehmen. Und dann kam meine Mutter rein in den Raum und hat gesehen, wie ihr 3- oder 4-jähriger Sohn im Klappstuhl zusammengeklappt hängt, ohne einen Mucks von sich zu geben, weil er heimlich am C64 saß.
Nein.
Na, und das wird gerne in meiner Familie weitererzählt. Und, weil sonst bin ich eher in dem Alter und auch noch ein paar Jahre danach eher als Heulsuse bekannt gewesen. Aber in dem Moment hat so alles auf Panik gestellt und es war einfach nur still in meinem Zimmer.
Okay, ja, das glaube ich. Wenn du da eingeklappt bist, das war bestimmt ein schönes Bild. Da hätte man heute ein Foto von auf Instagram.
Ja, das wäre großartig. Das wäre nämlich Leidenschaft für Videospiele par excellence.
Da hat's angefangen.
Ja. So, was ist denn dein zweites Spiel?
Das zweite Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist das Spiel Civilization 2. Aus dem Grund, weil es eigentlich das, also ich konnte das spielen, glaube ich, irgendwie fünfte Klasse oder so, habe ich da intensiv mit angefangen zu spielen. Und das war, glaube ich, der einzige Grund, warum ich Geschichte dann doch interessant fand. Und auch der einzige Grund vermutlich, warum ich in der siebten Klasse sitzen geblieben bin.
Also, immer so dramatische Entwicklung also, bei dir durch Videospiele.
Das ist nicht der einzige. Also ich habe auch, ich war auch ein bisschen faul und habe mein Workbook zum Beispiel gar nicht gekauft damals in Englisch. Ich oute mich, hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast wirklich nicht. auf jeden Fall, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Wenn man Civilization spielt, dann möchte man oft nur noch eine Runde spielen und es ist dann plötzlich 4 Uhr nachts. Und ein Erwachsener kann sich schon dem schwer erwehren. Und wenn man auch noch Teenager ist, dann ist es umso schwieriger. Und ich weiß, dass ich viele Nächte durchgemacht habe mit Civilization 2 und war halt entsprechend müde in der Schule. Und das hatte also nicht nur meine Schulkarriere gefährdet, aber am Ende hat es doch geklappt, ne? Aber es hat auch mich begeistert, sowohl für Kunst, Kultur, Geschichte. Also ich habe mir wirklich die Texte alle durchgelesen. Also eigentlich hätte man das irgendwie in Unterricht integrieren müssen, sodass ich nicht das Gefühl habe, morgen kann ich nicht mehr weiterspielen, sondern morgen in der Schule lerne ich noch mehr zu diesen Themen. Und hat mich auch für Strategiespiele begeistert. Und zwar auch in der Form, dass ich selbst dann Brettspiele entwickelt habe. Also ich habe mal so ein Rundenstrategiespiel entwickelt, das basierte auf, das war eigentlich das Schlechtere, ich habe mal zwei Spiele entwickelt. Eins basierte auf Civilization, dass man sozusagen eine Zivilisation aufbauen musste, war aber nicht so cool. Und dann hatte ich noch ein Strategiespiel entwickelt, das deswegen habe ich auch überlegt zu nennen als Spiel. Dieses, kennst du UFO Enemy Unknown? Das ist der erste XCOM-Teil.
Habe ich mal ein bisschen was von gesehen.
Genau, also so ein rundenbasiertes Strategiespiel und dazu habe ich quasi das Brettspiel gemacht, bevor es ein Brettspiel dazu gab. Also ich glaube zumindest, es gab damals keins. Und das hat mir...
Ja, hättest du mal Klaus Täuber kontaktiert.
Kenne ich gar nicht. Es ist so ein Brettspiel-Korrektor.
Ist der Siedler von Catan Schaffer, glaube ich.
Okay, hätte ich ihn mal angerufen.
Damals. Kann mich auch irren.
Verdammt, das wäre ja so eingeschlagen. Auf jeden Fall, das Civilization 2 ist ein tolles Spiel. Ich spiele bis heute noch gerne Civilization und vor allem mit Teil 2 hat es angefangen bei mir und ich glaube, Teil 4 finde ich bis heute am coolsten. Das war so mein Favorite.
Okay. Hast du auch Teil 5 und 6?
Habe ich beide auch und beide auch gespielt, aber irgendwie habe ich die nicht so lange gespielt. Also ich habe immer dann...
Ja, so dann Woche. Könnte man aber auch mal gemeinsam spielen.
Ah, das stimmt. Ich habe sie beide noch auf meinem Steam-Account. Also das...
Ja, ich habe sie auch auf Steam und ich wurde auch schon gefragt, ob man das nicht mal spielen könnte. Brauche ich ein paar.
Ah, ich glaube.
Weil alleine ist ein bisschen langweilig.
Da kann man ja auch so eine Runde irgendwie so länger machen, ne? Dann kann ich quasi im Laufe des Tages irgendwann eine Runde spielen und dann dir das rüberschicken und dann machst du die Runde. Finde ich cool eigentlich. Ja. Finde ich cool. Ja, können wir gerne mal im Anschluss drüber quatschen. Finde ich gut.
Ja, super.
Jo, was ist denn dein zweites Spiel?
Ja, mein zweites Spiel ist praktisch immer noch, wenn ich nach meinen Top 10 Lieblingsspielen gefragt würde, merkwürdigerweise immer noch aus dem Super Nintendo-Ära, hatte ich zuerst bei einem meiner besten Freunde in der Schulzeit gesehen. Der hatte ein Super Nintendo und hatte immer die neueren Spiele schneller als ich natürlich. Und Terranigma hatte ich jetzt gesehen, kam angeblich erst 1996 bei uns raus, aber würde auch passen, dass ich es so mit 10 das erste Mal gesehen habe bei ihm und es hat mich einfach direkt mehr geflasht als Zelda. Mhm. Ja, Zelda auf Super Nintendo war schon ein klasse Spiel, aber dann gab's da eben noch, wie nennt sich das? Ja, wenn man es einmal durchgespielt hat, kannte man jedes Rätsel, kannte man so jede Stelle, die man sowieso passiert. Letzten Endes hatte ich bei Link of the Past, das war der Teil auf dem Super Nintendo, fehlten mir nur 2 Herzcontainer und ich hätte alles im Spiel gefunden.
Der beste Zelda-Teil bis heute, finde ich. Also ich bin großer Fan. Ja,
finde ich auch, aber ich glaube, damit sind wir ziemlich alleine.
Okay, ja, also das...
Also nicht so alleine, aber viele fangen immer direkt mit Ocarina an.
Also ich meine, Ocarina ist halt, glaube ich, der coolste 3D-Teil, aber es war ja dann plötzlich ein anderes Spiel. Also das hat sich ja wirklich anders angefühlt.
Genau.
Deswegen, ja.
Und Link of the Past war so frei und so schön und so viele Geheimnisse.
Ja, das finde ich auch
klasse. Also das war toll und Terranigma war noch mal mehr davon, weil du hattest ein anderes Kampf oder ähnliches Kampfsystem, aber halt mit Rollenspielelementen, weil du sahst, wie viel Schaden du machst mit deinen Waffen. Du hattest eine bewegende Geschichte, weil es ja aus... also es war auch richtig aktiv Geschichte. Link selbst hat ja nicht viel geredet. Der Held aus Terranigma auch nicht. Mhm. Der sich Ark schimpft, wenn man ihn nicht Ark. Benennt.
Ist das nicht Schweif oder so? Oder ja. Was heißt Ark?
Ark? Keine Ahnung. Normalerweise eigentlich würde ich an Arche als Namensgeber denken. Weil es auch ein bisschen ins spirituell-religiöse geht, geschichtlich. Aber diese emotionale Geschichte zwischen dem Helden und sozusagen dem, was die Zelda-Prinzessin wäre in manchen Punkten des Spiels, war sehr dramatisch und hatte mich bewegt in dem Alter. Und ich habe das Spiel sonst wie oft durchgespielt. Ja. Auf meinem Super Nintendo und immer mal wieder neue Sachen entdeckt, die ich vorher nie entdeckt habe, weil ich in jede Ecke des Spiels gegangen bin, um neue Geheimnisse zu entdecken oder eben Möglichkeiten, wie man eine Stadt weiterentwickeln kann. Weil man kennt heutzutage typische Open-World-Spiele, wo man die Entwicklung des Spiels beeinflusst durch sein Handeln. Dies war praktisch meine erste Begegnung mit sowas, dass ich als Spieler Einfluss nehme, wie sieht die Welt am Ende aus.
Cool.
Das war so mein erstes Spiel, das das für mich gemacht hat und deshalb hat mich das damals sehr beeindruckt und auch das ganze Monster-Design fand ich faszinierend. Ja, und jetzt lasse ich dich nochmal.
Ich bin immer noch neidisch auf dich. Du hattest ein Super Nintendo. Also, wie geil ist das denn?
Ja.
Und ich.
Aber ich hatte dafür die Ära PlayStation 1 und N64 keine neue Konsole. Das heißt, ich musste, bis ich meine erste Xbox hatte, musste ich mit dem Super Nintendo vorliegen.
Okay.
Irgendwann hatte mein Bruder ganz spät eine PlayStation 1, aber da war eigentlich schon PlayStation 2 sowas.
Ja gut, kann ich verstehen. Ich habe mir selbst mit gespartem Geld eine Dreamcast damals gekauft, weil ich großer Sonic-Fan war und ist ja leider nur noch Kult, die Konsole, aber die hat sich nicht durchgesetzt. Das war so das Blöde. Also ich hatte dann nur wenige, aber richtig gute.
Die war einfach zu innovativ.
Ja, glaube ich auch. Also das befürchte ich fast. Ja.
Die war ihrer Zeit voraus. Das war das Problem.
Auf jeden Fall. Das nächste Spiel, was mein Leben verändert hat, ist, und da habe ich mir entschieden für eine bisschen spätere Phase meines Lebens, wo ich so ein bisschen auf dem Manga-Anime-Trip dann war, und zwar für Final Fantasy VII. Das Spiel hat mich zum einen, ich glaube, es war meine erste Begegnung so richtig mit JRPGs und vorher habe ich auch schon auf Super Nintendo welche gespielt, aber wusste nicht, dass das Rollenspiele sind.
Ja, wusste ich damals auch nicht. Ich fand einfach das ganze klasse. Secret of Mana, genau. Secret of
Evermore. Und Mystic Quest, genau. Und das war ja quasi.
Das habe ich leider ausgelassen, weil ich das Logo damals.
Aber das war ja quasi. Ja, das sah auch nicht cool aus, aber das hatte einfach ein Kollege bei sich zu Hause. Und und ich war halt jeden Tag bei dem, weil wir das zusammen durchspielen wollten. Und das war ja witzigerweise einfach die reduzierte Variante von Final Fantasy Spielen für die dummen Europäer und Amerikaner, weil die zu dumm
mit
sind
für
Final Fantasy, genau. Schwierigkeitsgrad und die komplexe Story und sonst was. Aber deswegen war das dann doch, war die Einführung doch ein bisschen früher, aber Final Fantasy VII war ich so begeistert von der Story und das hat mich, also habe ich, ich glaube, das erste Spiel, wo ich wirklich alles hatte am Ende, also unzählige Stunden rein investiert und das hat mich auch motiviert, gerade weil ich die verschachtelte Geschichte so klasse fand, dass ich selbst auch Geschichten geschrieben habe. Und nicht nur die Geschichte, sondern auch zum Beispiel, also ich habe dann angefangen mit Photoshop zu arbeiten zum ersten Mal, weil ich diesen Schriftzug von Final Fantasy VII so cool fand, dass ich mir selbst so ein Tutorial besorgt habe und selbst eins zu eins so mit Ebenen und verschiedenen Schichten übereinander gelagert mit Verläufen diesen Schriftzug nachgestaltet habe mit, ich weiß gar nicht, irgendwas Billiges, also mein Namen oder sowas geschrieben und dann so ein Bild reinkopiert. Und das sah schon ziemlich cool aus. Also das, da war ich richtig stolz auf mich. Und ich glaube, die Skills, die Photoshop-Skills von damals sind die, die ich heute noch benutze. Also ich habe, glaube ich, nicht viel dazu gelernt, aber auch nicht viel verlernt, weil ich die Skills halt oft immer noch nutze.
Also bisher sind deine Ergebnisse ja ganz gut in Photoshop. Ja, also da kann man also nicht meckern. Da hat Final Fantasy ja sowas Gutes gemacht.
Genau, und das also ist jetzt halt mittlerweile auch schon locker 15 bis 20 Jahre her. Also deswegen, also hat auf jeden Fall nachhaltig gewirkt. Und zum anderen war Final Fantasy VII, ich hatte das nämlich auf PC, ich hatte ja keine Konsole. Und das kam nämlich irgendwann für den Computer raus. Und 98, 99, so müsste das gewesen sein. Und Krasse war, das war das erste Spiel, das hatte ich dann halt mega geräudigt und so und hatte das dann später irgendwann auf, also ich weiß gar nicht, irgendwo konnte ich es halt noch spielen und ich brauchte das nicht mehr. Und dann habe ich das Spiel, weil es irgendwie nicht mehr produziert wurde auf PC, dachte ich mir so, stell's mal auf eBay. Und dann habe ich das echt verkauft für, glaube ich, so 90 Mark oder so, oder, also weiß gar nicht, ob es Mark oder Euro war.
Das ist ja eine Menge
genau,
Taschengeld.
Das war meine erste Begegnung mit der freien Marktwirtschaft, wo ich quasi entdeckt habe, dass wenn etwas selten ist, es dann auch besonders wertvoll ist. Und das war schon ziemlich geil. Also, ich habe das Spiel, glaube ich, für einen dreifachen Preis verkauft, als ich es damals gekauft habe. Das war schon ziemlich cool. Also, Final Fantasy VII habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen und ich freue mich auch schon auf das Remake, das jetzt bald
kommt. Ja, der ja auch seit 5 Jahren angekündigt ist und nicht in die Puschen kommt, wie Final Fantasy XV das mal war.
Ungefähr so.
Ja, darauf warte ich auf einen Neu-Release, weil ich hatte das Spiel erst gespielt, als es als da schon die Grafik veraltet war. Also da war PlayStation 2 schon älter und kurz vor Generationsende, da habe ich das erste Mal Final Fantasy VII von meinem Kumpel ausgeliehen. Weil ich Final Fantasy VIII war mein Einstieg in die Reihe und seitdem habe ich so gut wie jedes Final Fantasy gespielt. 8 und 9 sind so meine eigenen, die mir besonders am Herzen dann lagen, weil es meine ersten Final Fantasies waren.
9 habe ich aber nie wirklich gespielt, muss ich zugeben.
9 ist eigentlich wunderschön. Ist eine süße Mittelalterwelt mit süßer Optik, aber eigentlich ziemlich ernster und finsterer Kram, der da auch abgeht in der Welt.
Gehört einfach dazu, zu Final Fantasy.
Ja, genau. Und wiederholt auch ziemlich viele Muster von 8 und 7. Ja, aber das machen sie ja alle.
Also man,
aber es sind halt schöne Geschichten. Ja, es ist wie ein Dramafilm. Irgendwann kennt man das Prinzip. Genau. Und das Prinzip bei Final Fantasy ist immer, Bösewicht hat weiße Haare, blabliblob. Aber das haben die Japaner sowieso gerne, dass die Bösewichte mit dem weißen Haar rumlaufen.
Ich wäre voll der Übeltäter in Japan. Mit meiner weißen Strähne.
Ja, mit deiner weißen Strähne.
Ja.
Du wärst korrumpiert vom Bösen. Aber gut, machen wir schnell weiter mit meinem letzten Spiel für heute. Und das ist eine Serie, die mich sehr, sehr viele Jahre begleitet hat und auch jetzt wieder begleiten wird dieses Jahr mit dem Erscheinen des 6. Teils, nämlich Dead or Alive 3. Das war mein Einstieg oder Neueinstieg, dem ganzen Street Fighter-Kram, der mich dran geführt hat, wirklich gut in Fighting Games, also in Kloppe-Spielen zu werden. Nicht zu verwechseln mit Shooter Games, also ein Beat'em Up ist nur ein Spiel, wo man mit zwei Charakteren zumeist auf einer Plattform steht und sich gegenseitig den Lebensbalken runterprügelt, um am Ende ein K.O. zu erzielen. Praktisch ein Ringkampf zwischen verschiedenen Kampfkünsten.
Zwei oder mehr, ne? Aktuell Super Smash Bros. Also das ist ja...
Ja, das ist ja ein Party-Brawler. Genau. Der ist ja noch ein bisschen anders. Aber Dead or Alive 3 war so das erste Mal, wo ich wieder komplett überrumpelt war von dem, wo wir grafisch stehen. Und dann war ich auch noch 14, frisch in der Pubertät, und dann siehst du da wunderhübsche Kämpferinnen, die super fette Tricks und Kombos machen. Die Spieleserie leidet unter einem sehr schlechten Ruf aufgrund der Proportionen der weiblichen Kämpferinnen, hat aber nach meiner Erfahrung im 3D-Fighting-Bereich sind sie die besten, weil es am wenigsten ruckelig sich anfühlt und auch es ist einfach ein flüssiges Kampfsystem, das sich schnell erlernen lässt, und ich war ja auch halbwegs unter den Profis da, also ja, okay. Deshalb hat die Serie schon so einiges ausgemacht. Im Übrigen, warum ich dann bei Dead or Alive so extrem drin war, ist einfach auch Alter gewesen. Als Street Fighter 2 Turbo auf dem Super Nintendo angesagt war, war ich eben noch 7, 8. Da war ich motorisch nicht begabt genug, um Street Fighter gut zu spielen. Da fand ich einfach nur die Chun-Li und die Cammy schön. Und ich bin immer jemand, der die weiblichen Charaktere zu schätzen weiß und lieber spielt. Ja.
Krass, okay. Ich fand immer Ryu, ich fand immer die Helden halt am coolsten, ne? Ryu, Jin.
Nur irgendwie hatte ich immer schöne Frau, will ich spielen.
Eigentlich voll klug. Also da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Das ist, also ich weiß noch, dass ein Kollege von mir auch immer in Rollenspielen nur weibliche Charaktere gespielt hat. Und irgendwann meinte ich so, warum spielst du nur weibliche Charaktere? Ist ja irgendwie voll komisch, so ist ja, weiß nicht.
Ja.
Und dann meinte er so, nee, das ist doch voll dumm, männliche Charaktere zu spielen, meinte er. Weil der hat halt WoW gespielt. Und wenn du halt einen Charakter spielst, dann guckst du diesen Charakter den ganzen Tag von hinten an. Also du starrst ihm den ganzen Tag auf den Arsch und willst du einem Mann auf den Arsch starren oder einer Frau? Und dann habe ich überlegt, was ich falsch mache. Also, von daher kann ich nachvollziehen, aber auf die Logik kam ich bisher noch nicht irgendwie.
Ja, und meist boten Kämpferinnen in Spielen so einen schnellen Kampfstil an, der mir eher lag als das langsame oder brutalere von den Jungs. Weil häufig sind, das würde jetzt zu weit führen für die heutige Folge, also bei Kampfspielen generell sind Frauen eher immer für die schnellen Kampfstile bekannt und für geschickte Kombos, die hinterhältig aussehen, als bei den Kerlen, wo es direkter an die Materie geht und ein brutaler Griff stattfindet oder sonstiges. Ja, und ich war auch so in der Videospielwelt gefangen, weil das war das, wo ich Erfolge feiern konnte, mir selbst auf die Schulter klopfen konnte und nicht so Niederlagen erfuhr wie in der Schule, wo ich das Kind war, das als letztes im Schulsportunterricht in die Mannschaft gewählt wurde, was nicht motiviert hatte, mehr draußen Sport zu machen, den ich erst mit 18 für mich entdeckt habe.
Okay, ja, und
das wäre es zu meinen Spielen eigentlich.
Okay, ja. Erfolge, ja, das ist ja auch tatsächlich ein Grund, warum Spiele spielen, ne? Also, dass man positives Feedback bekommt für etwas, was man tut. Und im Alltag geizen die Menschen manchmal mit Lob oder mit positiven Rückmeldungen.
Ja.
Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir sind dann durch. Unsere Shocking Moments der Feiertage stellen wir zurück, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, wir sollten noch einen Satz verlieren mit Werbung für unsere Plattform, wo wir zu finden sind. Also falls ihr uns hört und vielleicht einigermaßen gerne hört, folgt uns doch gerne auf Twitter Instagram und Facebook. Wir sind dort zu finden unter Mikufa. Und also würden uns sehr freuen, wenn ihr Werbung für uns macht, ein bisschen weiter berichtet, dass wir existieren und vielleicht den einen oder anderen Kommentar hinterlasst.
Genau, vor allem jetzt zu dieser Folge macht euch vielleicht mal Gedanken, falls ihr selbst Videospieler seid oder irgendein Hobby, das euch durch die Kindheit begleitet hat. Wie hat euch das beeinflusst in eurer Erwachsenwerdung und eben, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren auf Facebook, Instagram oder auf Twitter hinterlassen. Wir freuen uns sehr und wollen gerne mit euch darüber reden.
Jo, und ich glaube, damit sind wir für heute auch schon durch und freuen uns auch schon, euch in ein paar Tagen wieder begrüßen zu dürfen.
Zu einer weiteren Folge Mikufa!
Ja, Mikufa! Bis dann!
Mikufa!
Tschüss!
Tschüss!